Herzlich willkommen bei Politik Punk und willkommen bei den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir in jeder Episode eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer demokratischen Partei vor. Egal ob CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder Freie Wähler, damit du am Wahltag genau weißt, wen du wählen sollst. Und wenn du Fragen hast, kannst du die ganz einfach unter politik-punk.com/btw ganz einfach einsenden. In der zweiten Episode der Bundestagswochen ist heute Katja Hessel von der FDP zu Gast.
Hi, ich bin Erde von Politikpunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mungenhof kaufen und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung.
Hallo Katja.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Katja, du warst ja schon bei der letzten Bundestagswahl bei uns zu Gast. Nun ist es ja auch schon wieder 4 Jahre her. Wir sind seitdem ein bisschen größer geworden. Erzähl uns doch nochmal zum Beginn ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo bist du groß geworden?
Ja, ich bin wirklich gebürtige Nürnbergerin, gebürtige Fränkin. Ich bin hier vor fast 50 Jahren, muss man jetzt leider schon sagen, zur Welt gekommen, habe in Nürnberg mein Abitur gemacht, habe in Erlangen Jura studiert und bin momentan, ein bisschen ruhende Teilhaberin einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei, die ich hier mit 2 Partnern in Nürnberg betreibe und sitze seit 2017 für die FDP im Deutschen Bundestag und freue mich, dass ich wieder antreten darf und dass ich vielleicht auch wieder in den Bundestag einziehen darf.
Du hast es gerade schon gesagt, was du vor der Politik gemacht hast. Wieso bist du denn überhaupt in die Politik gegangen?
Ganz, ganz lange ja schon her. Ich bin schon seit über 20 Jahren Mitglied der Freien Demokraten. Und bei mir war es damals so, ich war mit dem Studium fertig. Ich war so richtig erwachsen für mich und habe gesagt, so, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und kann sagen, boah, das ist alles schlecht und das muss man alles besser machen, das muss man alles ändern. Wenn ich motzen will, muss ich mich auch engagieren und deswegen trete ich in eine Partei ein. Und so kam ich zur FDP, zu den Freien Demokraten.
Und wieso entscheidet man sich jetzt als junge Person, in die FDP einzutreten?
Ich habe es ein bisschen, sage ich immer so, nach dem Ausschlussprinzip gemacht. Ich habe also mal so die Parteien mal so angeguckt und habe also festgestellt, CSU ist nichts für mich. Ich bin viel zu sehr ein Freigeist. Ich mag das eigene Denken. Und das war ja noch die Zeit, in der ich groß geworden bin, die CSU unter Strauß, wo du schon so den Eindruck hattest, das denkt einer vor und alle anderen müssen nachdenken oder mitlaufen. Ich wäre, glaube ich, auch nie ein guter Sozialdemokrat geworden, muss ich sagen, weil ich der Meinung bin, wir sind alle sehr unterschiedlich. Du kannst nicht alle gleich machen, du musst auch diese Individualität ein wenig fördern. Und dann gab es zu meiner Zeit noch die Grünen und wie gesagt, ich war ja gerade dabei, dass ich mich so erwachsen gefühlt habe, sowas tun wollte und da waren die Grünen, das war ja auch so die ersten Jahre der Grünen auch noch so ein bisschen so ein chaotischer Haufen. Und dann kam ich zur FDP und ich fand das damals ganz spannend. Das ist ein Thema gewesen und es ist von links außen nach rechts außen diskutiert worden. Jeder durfte was sagen. Es gab einen Diskurs, es gab eine Meinungsbildung. Das ist heute noch so bei der FDP, dass wir gerne diskutieren, dass wir viel diskutieren. Manchmal muss man sich wieder überlegen, dass das auch der Grund war, weil manchmal ist es natürlich auch anstrengend, wenn alles so viel diskutiert wird. Aber es wird immer noch viel diskutiert und mir macht es immer noch viel, viel Spaß.
Du kandidierst ja nun schon zum zweiten Mal für die FDP für den Bundestag, heißt deine erste Periode neigt sich langsam dem Ende hinzu. Wenn du jetzt auf die letzten 4 Jahre zurückblickst, was hast du alles erlebt und was hat dich so am meisten mitgeprägt?
Es war jetzt natürlich, musste ich jetzt einfach sagen, wenn du die letzten 4 Jahre zurückgehst, ist natürlich das Prägendste, das Letzte, das sind diese 1,5 Corona-Jahre, die viel verändert haben, die viel überhaupt in der politischen Landschaft natürlich auch verändert haben, wo du plötzlich auch gemerkt hast, wie du gerade ja so eins, was FDP-DNA auch ist, wie Freiheitsrechte, wie Bürgerrechte plötzlich ganz schnell eingeschränkt werden, wie schwierig das auch ist, solche Einschränkungen wieder aufzugeben, gerade von Staatszeiten her, wo du sagst, was passiert denn da? Das war natürlich sehr prägend, das waren die ersten Wochen im Bundestag sehr prägend, das ist auch heute noch so, wenn ich jeden Morgen das Büro betrete, das Haus betrete, habe ich immer noch so Ehrfurcht vor dem Amt, die gehört auch dazu. Und persönlich muss ich natürlich die Bilanz ziehen, dass es jetzt nicht so unerfolgreich war, nachdem ich jetzt ja seit 2 Jahren Ausschussvorsitzender des Finanzausschusses geworden bin.
Gut, wenn du jetzt auch auf die letzten 4 Jahre zurückblickst, wenn wir noch in der Vergangenheit ein bisschen bleiben, was hat sich denn in deinem Wahlkreis verändert, wo du vielleicht mit daran gearbeitet hast?
Es ist ja bei einer FDP-Politikerin, es ist ja nicht nur Nürnberg Nord, mein eigener Wahlkreis, sondern es ist natürlich der ganze Betreuungswahlkreis ein Stück weit. Ich glaube, wenn du so guckst, wo hast du denn mit verändert, ist immer ein bisschen schwieriger, was wir natürlich versucht haben, schon zu tun auch. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut, fraktionsübergreifend, auch mit den Kollegen der CSU, mit den Kolleginnen, der Kollegin der SPD, dass wir natürlich versucht haben, für Nürnberg auch die Förderprogramme mit durchzukriegen, die wir brauchen, ob das jetzt das Geld war für die Zeppelin-Tribüne oder das Geld fürs Volksbad, also dass da auch so aus Bundesfördermitteln Sachen mit nach Nürnberg gekommen sind. Und ansonsten ist natürlich Bundespolitik auch oftmals gerade in meinem Bereich, in dem Steuerbereich, was wo du jetzt nicht sagen kannst, das geht jetzt so direkt konkret für den Nürnberger Wahlkreis, sondern das hat schon was auch für die komplette Republik zur Folge.
Das hast du gerade gesagt, gemeinsam mit der CSU und der SPD, jetzt ist die FDP ja nicht mit in der Regierung dabei. Arbeitet man dann trotzdem so für sein Bundesland zusammen an einem Strang oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, gerade da, wo es darum geht, wo Sachen entschieden werden, die jetzt für den eigenen Wahlkreis sind, da haben wir ja alle miteinander ein Interesse dran. Da ist es dann schon so, dass das ja auch oftmals nicht unsere Ausschüsse sind, die darüber entscheiden. Also keiner von uns dreien sitzt jetzt direkt im Haushaltsausschuss, der immer über die Mittel entscheidet, dass du schon versuchst, deine eigenen Kollegen im Haushaltsausschuss dahin zu kriegen, dass das ein gutes Projekt ist, da nochmal Überzeugungsarbeit zu leisten, dass halt die Gelder auch dahin kommen, wo sie aus unserer Sicht am besten hingehören, ne? In die Heimat.
Jetzt hast du CSU und SPD gesagt, aber die Grünen nicht. War das Absicht oder?
Liegt jetzt daran, also in dem konkreten Fall, dass wir ja keine Nürnberger Grünen Abgeordneten haben.
Aktuell.
Deswegen war es jetzt der Punkt, dass es halt die Nürnberger Abgeordneten jetzt in diesem Sinne waren, die Kollegen von der CSU und von der SPD.
Wenn du jetzt auch nochmal auf die letzten 4 Jahre zurückblickst, was hätte man denn vielleicht mehr machen können, was ist nicht so verlaufen, wie man sich gewünscht hat, vielleicht auch mit Blick auf Nürnberg?
Also was ich immer ein bisschen schade finde, wenn ich jetzt so allgemein in die demokratische Landschaft gucke, dann ist es, dass wir, glaube ich, versuchen müssen, einfach das Parlament mehr zu stärken, mehr Entscheidungen auch ins Parlament zurückzuholen, nicht nur Corona-bedingt, sondern auch schon vorher. Also es war jetzt nicht nur in der Corona-Politik, das war auch vorher so. Und für Nürnberg natürlich müssen wir dafür achten, dass wir hier auch weiterhin am Ball bleiben, sage ich jetzt mal, was Projektfinanzierung angeht. Wir haben ja noch viele, viele Hausaufgaben auch zu tun. Und was ganz, ganz wichtig ist, gerade auch für Nürnberg, die ja immer ein bisschen klamme Haushaltssituationen haben, ist natürlich, dass wir auch hinkriegen müssen, dass wir eine solide Finanzierung hinkriegen für unsere Kommunen, also auch für unsere Städte, dass wir da besser werden müssen. Da sind wir noch nicht gut.
Wie könnte man das zum Beispiel in Nürnberg verbessern?
Also natürlich hat Nürnberg viele Aufgaben. Es ist immer die Frage, was macht der Bund, was macht das Land, was ist jetzt kommunale Aufgabe? Wir haben das Thema, dass der Bund die Kommunen nicht richtig selber direkt finanzieren darf. Aber ich glaube, wir müssen darauf achten, dass viele Aufgaben, die eine Kommune, die auch eine kreisfreie Stadt erledigt, trotzdem auch Aufgaben sind, wo Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden. Dass das, was man so schön Konnexitätsprinzip nennt, also der bestimmt muss auch ein Stück weit bezahlen, dass wir da in den Finanzierungsströmen, glaube ich, schon mal besser werden und dass wir den Kommunen aber auch die Luft geben, dass sie ihre Daseinsvorsorge geben. Also wir brauchen solidere Kommunalfinanzen.
Bevor wir jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft schauen, schauen wir nochmal auf ein vergangenes Ereignis letztes Jahr war es in Thüringen. Was war denn da los? Was sagst du den Wählerinnen und Wählern? Wie siehst du das Ganze?
Thüringen ist eine schwierige Geschichte und ich sage jetzt auch, warum ich sage, es ist eine schwierige Geschichte, weil ich, glaube ich, vorher mal erzählt, wie lange ich schon hier in der Partei bin und ich bin plötzlich, das erste Mal musste ich mich wirklich hinstellen und erklären, dass ich mit Extremismus, mit Rechtsextremismus nichts am Hut habe und das hat mich persönlich sehr, sehr getroffen, auch das, was hier passiert ist. Also bei uns, wir sitzen hier gerade vor der Geschäftsstelle am Hallplatz, dass bei uns hier Polizei stand, weil hier Demonstrationen waren, dass Mitarbeiter, wir uns Sorgen machen mussten, wie die Mitarbeiter aus dem Büro rauskommen. Das hat mich also persönlich sehr, sehr geschockt. Was war passiert? Wir hatten einen FDP-Kandidaten, der gemeint hätte, er muss eine demokratische Alternative zu einem linken Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag bieten. Und der ist dann auch überraschenderweise gewählt worden, für ihn wohl überraschenderweise, mit, und das ist jetzt auch nicht wegzudiskutieren, mit Stimmen der AfD. Und er hat diese Wahl angenommen und er hat lange gebraucht, bis er eingesehen hat, dass es ein Fehler ist und dass er zurückgetreten ist. Jetzt kann man sich natürlich A, nicht wirklich aussuchen, von wem man gewählt wird. Das ist auch klar. Man kann aber auch manchmal in so einem Landtag mal so in die Reihen gucken und sich überlegen, wer wen wählt. Und da klar war, dass sowohl die SPD wie auch die Grünen den vielleicht nicht von allen demokratischen Kandidaten der Linken wählen, also auch das gehört ja immer noch ein Stück weit zur Geschichte dazu, war ja dann klar, was mit der anderen Seite passieren kann. Und es war ein Fehler, dass es so lange gedauert hat, bis er dann zurückgetreten worden ist. Und wir haben da lang auch lange, lange dran zu kämpfen gehabt. Und das hat uns auch ein Stück weit die Kommunalwahl versaut.
Gut, jetzt wollen wir nicht länger in der Vergangenheit schwelgen. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Nach den Veränderungen und Verbesserungen, egal ob jetzt kommunal oder im Bund, was muss denn in den nächsten Jahren unbedingt angegangen werden, egal ob jetzt auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene aus deiner Sicht?
Ganz, ganz viel. Wir haben ja so diesen tollen Spruch, nie gab es mehr zu tun. Also wir stehen ja vor einem Zeitalter des Wandels, ob das jetzt der Klimaschutz ist, die Nachhaltigkeit, die passieren muss, ob das aber auch die Zukunftstechnologien sind. Da ist ganz, ganz viel passiert. Digitalisierung, wir müssen die Chancen der Digitalisierung endlich nutzen. Wir müssen aber auch die Voraussetzungen für die Digitalisierung schaffen. Also ich glaube, die nächsten 4 Jahre werden extrem spannend, weil es natürlich auch daran geht, wie will denn ein Land wie Deutschland die Aufgaben der Zukunft meistern? Wollen wir sie gestalten? Wollen wir die Herausforderungen annehmen? Wollen wir positiv dagegen stehen? Oder wollen wir sagen, wir müssen uns alle mit Verboten ein Stück weit einschränken? Wir müssen zurückfahren? Wir sehen es natürlich sehr optimistisch. Wir sagen, wir müssen technologieoffen in die nächsten 4 Jahre gehen. Wir müssen die Weichen stellen für eine gute Zukunft für Deutschland. Und ich freue mich drauf, was die nächsten 4 Jahre auch alles auf uns zukommt.
Jetzt hast du Verbote gesagt. Will die FDP denn irgendwas verbieten?
Nein, wir wollen eigentlich wenig verbieten, aber andere meinen halt immer, man kann mit viel Verboten auch irgendwas machen. Wir glauben eigentlich, wir stellen gerne den Menschen in den Mittelpunkt, die Chancen, die jeder Einzelne hat, in den Mittelpunkt. Und wir glauben, dass wir gerade Klimawandel auch dadurch meistern können, dass wir technologieoffen den Fortschritt nutzen, dass wir damit auch Wohlstand erhalten können und nicht, dass wir alles runterfahren. Und deswegen sind wir nicht die mit den Verboten, wir sind die mit den Chancen und den Möglichkeiten.
Das hast du auch gerade schon angesprochen, die Digitalisierung muss vorangetrieben werden. Und am 18. Juni war ja bundesweiter Digitaltag, bekommt man in Deutschland nicht so mit, wie ich finde. Und auch wenn du jetzt auf die Pandemie zurückschaust und was da alles verschlafen worden ist, vor allem auch in Schulen und teilweise auch Krankenhäusern, welche Schulnote würdest du der Digitalisierungspolitik der aktuellen Regierung geben? Und wie würde die Digitalisierungspolitik der FDP aussehen, wenn sie in der Regierung mit dabei wäre?
Also ich glaube, jetzt, wenn man bei der Schulnote anfangen würde, sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist so zwischen mangelhaft und ungenügend. Ich tue mir schon schwer, dass ich sagen würde, es wäre ausreichend. Also wir sind durch die Pandemie ja irgendwie durchgekommen, beziehungsweise wir sind ja noch drin, aber es war schon eher alles mangelhaft mit vielen Punkten. Was wir als große Forderung haben, das klingt erstmal so ganz einfach, das ist ein Digitalministerium. Da sagt man, neue Posten, was passiert denn damit? Aber wir haben das Problem, die Digitalisierung ist momentan, jedes Ministerium digitalisiert hier, eine eigene Digitalisierungsstrategie, klein, klein hier. Wir brauchen mal den großen Wurf, wir brauchen einen, der es koordiniert, wir brauchen den Blick über alles drüber. Und zur Digitalisierung gehört ja nun mal auch die Infrastruktur. Was nützt uns denn die tollsten digitalen Geschäftsmodelle, wenn ich irgendwo stehe und verzweifelt mit meinem Handy versuche, ich möchte noch gar nicht von 5G zu retten. Ich bin jetzt ein paar Mal ja auch durch unseren eigenen Betreuungswahlkreis gelenkt. Und wenn du dann dieses E auf dem Handy hast, dann merkst du erst, dass du damit halt nichts anfangen kannst. Ne? Das ist nicht nur Edge, das ist auch Edge. Also dementsprechend gehört natürlich auch ein Stück weit zur Digitalisierung eine Infrastruktur. Es gehört aber auch dazu, Geschäftsmodelle neu zu denken. Es gehört aber auch dazu, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, die Erleichterung dazu zu nutzen und auch nicht die Geschäftsmodelle der Digitalisierung einfach von den Geschäftsmodellen, das klingt so komisch herzudenken, sondern natürlich auch immer von den Nutzen von Menschen. Ich brauche immer den Menschen und den Vorteil für den Einzelnen bei der Digitalisierung, damit die Digitalisierung auch angenommen wird, damit sie auch erfolgreich ist.
Du hast jetzt 5G angesprochen. Für viele, viele kriegen da Angst teilweise, kann man, glaube ich, behaupten. Was ist denn 5G? Und du hast auch von Vorteilen gesprochen. Was für Vorteile bringt uns 5G?
Also 5G ist natürlich die notwendige Netzgeschwindigkeit, Netzstärke, dass wir auch wirklich viele Modelle, die so ein Stück weit in autonomes Fahren, in künstliche Intelligenz gehen, damit wir die halt auch nutzen können. Dafür brauchen wir dieses starke, schnelle Internet, sag ich mal, Mobilfunkverbindungen. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass wir hier, wir haben jetzt zum Beispiel an der A9 die Teststrecke für digitales autonomes Fahren. Fand das jetzt sehr lustig. Ich stand jetzt auf der A9 ein paar Mal im Stau. Da ist dann auch mit digitalem Fahren nichts. Aber genau die Punkte halt, damit wir solche Applikationen, solche Leistungen haben können, brauchen wir flächendeckend diesen Internetstandard, damit einfach Daten schneller ausgetauscht werden können. So ein bisschen Weirdtime, jetzt bin ich auch kein Techniker, sondern vom Hintergrund ja Jurist, aber so habe ich mir erklären lassen und ich glaube, so funktioniert das auch in dem Punkt. Und wir brauchen einfach diese schnellen Verbindungen, damit wir halt auch die Anwendungen, die möglich sind, nutzen können, damit wir da auch dieses gute Leben, diesen Fortschritt und auch ein Stück weit die Nachhaltigkeit, die uns das ermöglicht, auch nutzen können.
Kommen wir wieder ein bisschen zum Clan zurück. Wir waren ja noch nicht ganz fertig mit deiner Person. Und zwar bist du ja seit 2020 Vorsitzende des Finanzausschusses. Was bedeutet das? Also was machst du da und um was kümmert ihr euch? Und wie kommt man da hin?
Ganz, ganz viele Fragen. Also erstens, die Arbeit im Deutschen Bundestag, wir sind ja ein Arbeitsparlament, findet ja hauptsächlich in den Ausschüssen statt. Da werden die Gesetzesvorlagen, da werden die Anträge diskutiert, da werden sie auch so weit vorbereitet, wie sie da geändert ins Plenum kommen. Es geht ja kein Antrag immer unbedingt und kein Gesetzentwurf so aus dem Bundestag heraus, wie er reinkommt. Also es wird ja immer nochmal irgendwas geändert, aus unserer Sicht dann vielleicht auch verbessert, aus anderer Sicht dann vielleicht auch verschlechtert, je nachdem, wie man es dann immer sieht. Und das findet im Ausschuss statt. Und die Ausschussvorsitzende hat eigentlich die Ausschussleitung inne. Also ich bin die, die die Sitzung eröffnet, die Sitzung beendet, die im Ausschuss das Rederecht erteilt, die gemeinsam mit den einzelnen Fraktionen die Tagesordnung vorstellt. Und meine Aufgabe war jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich Ausschussarbeit im Sinne einer Corona-Pandemie zu koordinieren. Sprich, was mache ich denn, wenn ich plötzlich nicht mehr meine kompletten Ausschussmitglieder in den Saal kriege? Wie können wir denn die Ausschussmitglieder zuschalten? Wie können wir denn gucken, dass wir trotzdem entscheidungsfähig sind? Solche Sachen haben mich jetzt, glaube ich, die letzten 1,5 Jahre so ein Stück weit auch mit umgetrieben. Wie kann man denn so eine Ausschusssitzung organisieren? Und ich hatte spannende 1,5 Jahre oder 2 Jahre jetzt, weil ich nicht nur Corona hatte, ich hatte dann auch den Anfang von Wirecard. Also es war eine spannende Zeit, hat viel, viel Spaß gemacht, war auch ordentlich Arbeit, aber ist auch wirklich eine schöne Aufgabe.
Jetzt müssen wir, du musst es organisieren in Zeiten von Corona. Man munkelt, dass der Bundestag ab und zu noch ein Faxgerät benutzt.
Nicht nur ab und zu, wir faxen noch fast alles. Also wir sind jetzt gerade dabei, umzustellen über die Sommerpause, aber momentan ist noch ganz, ganz viel gefaxt worden. Also unsere Vorlagen, Gesetzesentwürfe kommen bei uns dann schon in den einzelnen Büros über E-Mail an. Aber wenn ich jetzt mal an einer Sitzung nicht teilnehmen muss und mich entschuldigen muss, muss ich einen Fax schreiben, weil eine Unterschrift dran ist. Wenn ich eine Frage an die Bundesregierung stellen darf, jeder Abgeordnete stellen will, jeder Abgeordnete hat ja 4 Fragen im Monat frei, die müssen per Fax gestellt werden, damit auch sichergestellt ist, dass da eine Originalunterschrift drunter ist. Also alles sowas ist immer noch per Fax. In fast jedem Bundestagsbüro steht noch eins drin. Und ich hoffe, dass wir die nach der Sommerpause so sukzessive auch wieder abschaffen können, dass auch wir mal in der Digitalisierung und im 21. Jahrhundert ankommen.
Also wir leben quasi in Deutschland 2021 und benutzen noch 90% Faxgeräte. Woran liegt es denn, dass es in Deutschland so ein Problem ist? Was denkst du?
Ich glaube, bei vielen sind es natürlich die Strukturen, die wir aufgebaut haben, die sehr, sehr schwierig zum Ändern sind. Also im Bundestag hieß es halt am Anfang, es muss halt geprüft werden, dass das auch eine Unterschrift unten drunter ist, was nicht mit einer E-Mail-Signatur oder irgendwie Sonstiges funktionieren kann. Deswegen das an dieser Stelle die Faxe. Und ich finde es immer sehr lustig, weil ich habe wirklich viele Studenten, Praktikanten, die im Deutschen Bundestag das erste Mal in ihrem Leben ein Faxgerät sehen.
Jetzt hast du auch gerade noch Wirecard angesprochen. War ja eine sehr spannende und auch vielleicht nicht ganz lustige Geschichte. Viele haben es vielleicht nicht mitbekommen, was da passiert ist. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, um was es sich da gehandelt hat und was jetzt Konsequenzen sind oder sein könnten?
Also Wirecard ist ein bayerisches Unternehmen, das in der Finanzierungsbranche da war, mit vielen Kreditkartenabrechnungen, aber auch Finanzierungen von Geschäftsmodellen und Es gab immer wieder, seit es Wirecard gibt, gab es immer wieder Gerüchte, dass das mit der Finanzierung vielleicht nicht ganz so ist, dass sie nicht ganz so solide aufgestellt sind. Und letztes Jahr, nee, doch.
Ich glaube, es war letztes
Jahr. Letztes Jahr war ungefähr bei der Zeit. Ja, letztes Jahr in der Sommerpause, also am 1. hat Wirecard urplötzlich, gab es eine Sonderprüfung. Zuerst gab es eine Sonderprüfung und dann hat der Wirtschaftsprüfer das Testat nicht erteilt. Also hat gesagt, er kann den Jahresabschluss nicht prüfen. Der Jahresabschluss ist nicht richtig. Es haben nämlich original 1,9 Milliarden Euro, das waren 25% der Bilanzsumme eines DAX-Konzerns, waren plötzlich nicht mehr vorhanden. Die lagen auf einem Treuhandkonto auf den Philippinen, also ein klassischer Geldanlagestandort, die Philippinen, und waren dann plötzlich nicht mehr da, lagen da aber auch schon über mehrere Jahre, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Davor gab es immer noch den Vermerk, jetzt gab es ihn da nicht mehr. Und daraufhin hat Wirecard Insolvenz angemeldet und viele, viele Kleinaktionäre haben wirklich ihre Ersparnisse verloren. Das ist also die Tragik, die da auch dahinter steckt. Und wir haben versucht, eben herauszufinden, wer wusste denn dann was? Welches Aufsichtsgremium hat eigentlich versagt? Gibt es ein politisches Versagen? Und weil wir das in drei Sondersitzungen im Finanzausschuss gar nicht klären konnten, haben wir einen eigenen Untersuchungsausschuss zu Wirecard gemacht, der jetzt auch sein Ergebnis vor Ende der Legislatur vorgestellt hat. Es gab jetzt schon die ersten Gesetzesänderungen, was Wirtschaftsprüfer, was Haftung angeht, was auch die BaFin, das ist die Behörde, die eigentlich die Aufsicht über solche Finanzdienstleistungskonzerne hat. Aber wir sind sicherlich noch nicht am Ende, was die Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal angeht. Das werden wir in der nächsten Legislatur nochmal aufgreifen müssen.
Was sind denn jetzt neben dem Finanzausschuss, wenn wir zu den allgemeinen Aufgaben kommen, weitere Themen, die du für die FDP im Bundestag behandelst?
Also hauptsächlich habe ich natürlich, das ist ja das Arbeitsteilig, habe ich jetzt ja die Steuerpolitik gekriegt, deswegen auch der Finanzausschuss. Aber es ist ja ein ganz breites Spektrum und ganz, ganz viele Sachen, die mir natürlich auch Spaß machen, die ich wichtig finde, die ich jetzt vielleicht nicht so in erster Linie bearbeite. Aber ein Thema ist natürlich immer wieder Bildung, auch wenn der Bund jetzt nicht primär für die Bildung zuständig ist, das sind ja die Länder, aber da gibt es natürlich viel zu tun. Das hast du vorhin schon angesprochen, gerade die Pandemie hat ja gezeigt, dass die Digitalisierung und die Schulen und auch die digitale Ausstattung der Schulen ein großes Problem in der Pandemie waren und uns das ja auch noch weiter treiben wird. Dafür gab es ja den Digitalpakt, also der Bundestag hat ja eine Grundgesetzänderung gemacht, gemeinsam mit den Ländern, dass wir sagen, wir dürfen plötzlich wieder in Bildung finanzieren. Die Mittel aus dem Digitalpakt werden nur leider nicht so abgerufen, wie sie eigentlich hätten abgerufen werden sollen, müssen und können. Also da steht immer noch viel Geld drin. Ja, weil die einzelnen Förderprogramme der Länder wohl so kompliziert sind, dass viele Schulen einfach an dieser Aufgabe ein Stück weit jetzt auch gescheitert sind. Und das macht die Sache auch bei vielen Sachen eben so prekär, dass man sagt, man muss einfach gucken, dass dieses Geld auch vor Ort da ist, dass es abgerufen wird, weil gerade die Digitalisierung in der Bildung ist meines Erachtens extrem wichtig, weil für mich ist Bildung auch immer eine Frage der Chancengleichheit. Also du musst am Anfang gucken, dass alle einigermaßen mit den gleichen Chancen ins Leben starten können, in ihre Schullaufbahn starten können. Und gerade da kann Digitalisierung natürlich auch helfen, bei denen, die halt vielleicht auch ein bisschen, es ist immer ein blödes Wort, bildungsferner sind oder einfach andere Eltern haben, die das vielleicht nicht so wichtig finden oder da mehr gefördert werden müssen. Und da muss auch dieses Geld ein Stück weit mit rein. Wir brauchen auch, wenn wir Zukunftschancen ergreifen wollen, musst du natürlich auch gucken, dass Digitalisierung auch im Unterricht stattfindet. Und da haben wir noch ganz, ganz viele Aufgaben und die sind groß und die sind vor allem auch schnell zu bewältigen.
Komplizierte Anträge, um ans Geld zu kommen, gibt es nicht nur beim Digitalpakt oder wir hoffen, dass es auch sie nicht gibt bei den Flutopfern und bei der Flutkatastrophe. Der Bund hat schnelle Hilfe versprochen. Wie sieht das aus? Gibt es wieder komplizierte Anträge oder geht es wirklich jetzt schnell?
Also man hat sich jetzt bemüht, das erstmal sehr, sehr schnell auch auf die Wege zu bretten. Wir haben natürlich immer, das haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen, immer diese zwei Seilen, ne? Auf der einen Seite, wenn du schnell und unkompliziert hilfst, stellst du dann plötzlich fest, und das haben wir in Corona halt auch festgestellt, dass es ganz, ganz viele gibt, die natürlich auch diese schnelle, unbürokratische Hilfe ausnutzen, die unberechtigterweise Mittel fordern. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt schon auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre, das ist ja leider nicht das erste Hochwasserereignis, das wir haben, gesehen, wo du eigentlich schnell helfen kannst, über welche Hilfsorganisationen, wie man das dann auch tun kann. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass alle, die da jetzt betroffen sind, auch schnell an die notwendigen Gelder kommen, weil das sind Existenzen vernichtet worden. Ich glaube, das kannst du dir in unserem hochwassergeschützten Nürnberg gar nicht so richtig vorstellen, wie das plötzlich ist, wenn alles weg ist, wenn dein komplettes Leben plötzlich nur noch ein Schutthaufen Müll ist. Und also ich hoffe wirklich, dass neben dem, was das ist, du kannst Lebenserinnerung alles ja gar nicht auch mit Geld irgendwie wieder zurückkaufen oder wenigstens gucken, dass du wieder in Häuser reinkommst, dass du wieder ein einigermaßen Leben hast, dass du wieder Kleidung hast, dass das alles wieder funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass dies besser geht als die Auszahlung der Corona-Hilfen, weil das hat nicht wirklich funktioniert.
Durch die aktuellen Überflutungen ist ja jetzt auch der Klimaschutz wieder mehr in den Fokus gerückt. Der war ja während der Corona-Pandemie nicht ganz so präsent. Und jetzt hat Christian Lindner in einem Interview mit der WAZ Folgendes gesagt. Als moralischer Weltmeister werden wir China, Südamerika, Indien oder Afrika für den Klimaschutz nicht begeistern können. Milliarden Menschen auf der Welt haben nichts, auf das sie verzichten könnten. Wie können wir diese Aussage verstehen, dass deswegen Deutschland auch nicht so viel für den Klimaschutz machen muss? Was sind denn die Ziele von der FDP für den Klimaschutz?
Es ist immer schön, wenn du mit Zitaten von anderen konfrontierst. Was, ne? also ich glaube, das Thema ist erstmal mit dieser moralischen Keule, klingt immer blöd. Aber natürlich müssen wir, das ist unser Ansatz, die technologischen Möglichkeiten des Klimaschutzes nutzen. In dem Sinn, in dem wir hier, weil wir können es uns leisten, wir haben das Wissen auch darum, die technischen Voraussetzungen für klimafreundliche Technologien schaffen. Und natürlich ist es so, die ganzen Länder, die jetzt gerade so aufgezählt worden sind, sind ja auch alle in der Wachstumsphase. In der Wachstumsphase brauchst du viel Energie und diese Energie wird nicht immer nur technologieneutral oder gar technologiefreundlich, oder andersrum, nicht nur technologiefreundlich oder gar technologieneutral produziert, sondern da ist halt noch viel Kohle, Strom etc. mit dabei, weil die einfach Wachstum brauchen. Ich glaube, wir müssen hier gucken, dass wir die technischen Voraussetzungen schaffen, dass auch die lernen, dass es einfacher ist und dass es möglich ist, eine energieneutrale Stromerzeugung, eine klimaneutrale Stromerzeugung hinzukriegen. Wir müssen das ein Stück weit vorleben. Aber es ist Klimaschutz auch eine gemeinsame Aufgabe. Und glaube, deswegen dürfen wir auch nicht immer mit der erhobenen Zeigefinger vor den anderen stehen, sondern wir müssen versuchen, die mit einzufangen, was natürlich nicht immer ganz so einfach ist. Aber ich glaube, deswegen müssen wir es auch ein Stück weit vorleben und vor allem hier auch die Möglichkeiten erproben, erfinden und erschaffen, die auch den anderen es möglich machen, beim Klimaschutz mit uns an einem Strang zu ziehen.
Das hast du auch gemeinsam gesagt. Wie siehst du denn das um die FDP? Müssen eher die Bürger mehr investieren, heißt Solaranlagen auf dem Dach, E-Auto? Oder muss auch der Wirtschaft gesagt werden, dass die Wirtschaft klimaneutral produzieren muss oder herstellen muss?
Es ist eine gemeinsame Aufgabe. Ich glaube, du kannst nicht sagen, es müssen nur die Bürger oder es müssen nur die Unternehmen oder wie auch immer. Ich glaube, es muss jeder seinen Beitrag einfach zum Klimaschutz leisten. Und das ist das Schöne an dem Klimaschutz oder das Traurige eigentlich in dem Sinne, dass es halt nicht geht. Ich kann nicht sagen, wir müssen klimaneutral werden, die anderen müssen mal machen, sondern ich muss natürlich auch mal selber gucken, was kann ich denn dazu beitragen. Dafür gehört aber auch, und ich glaube, die Wirtschaft macht sich jetzt gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit ja auch schon viele Gedanken, was Nachhaltigkeitsbilanzen angeht, was CO2-Bilanzen angeht. Aber wir müssen halt auch gucken, und das ist jetzt wieder die Aufgabe dann, ein Stück weit auch des Staates natürlich, dieses ominöse Staats. Wir müssen halt auch dafür sorgen, dass wir eine Energieversorgung haben, die bezahlbar ist, die verfügbar ist und die klimaneutral ist. Und da hängen wir halt in diesem Dreieck, hängen wir noch ein ganzes Stück, weil es will halt immer keiner irgendwie eine Benachteiligung der Energiewende haben. Wir haben das Thema, wenn wir CO2-neutrale Großenergie erzeugen wollen, brauchen wir halt wohl auch die Windparks derzeit noch, die in der Nordsee stehen, aber den Strom brauchen wir halt hier in Bayern und der Strom muss halt irgendwie auch nach Bayern kommen. Und dafür braucht es Leitungen und diese Leitungen will halt auch keiner vor der Tür haben. Und so haben wir halt alles, was so an dieser Energiewende hängt, wo wir so ein Stück weit hinterherhinken. Also ich glaube, es muss jeder seine Aufgaben dafür machen und wir müssen da auch gemeinsam dran arbeiten, damit wir zeigen können, dass es auch funktioniert.
Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema jetzt. Auf deiner Website steht die aktuelle Zahl des Monats, 3149. Heißt, so viele kleine Anfragen hat die FDP-Fraktion in den Deutschen Bundestag eingebracht. In einem weiteren Satz wird erwähnt, dass die GroKo damit sachlich begleitet wurde und eigene konstruktive Vorschläge mit eingebracht worden sind. Das klingt jetzt ein wenig so, als würde die FDP unbedingt regieren wollen. Heißt, wenn ich die FDP wähle, wähle ich dann die kommende Regierung mit? Oder wie habt ihr euch da intern abgestimmt? Was sind die Pläne?
Also die Pläne sind, dass wir natürlich wieder zweistellig werden, dass wir ein gutes Wahlergebnis kriegen. Und so wie halt gerade so Umfragen aussehen, ist natürlich ein Stück weit unser Ziel, dass wenn man eine Koalition bilden will, dass man an uns nicht wirklich dran vorbeikommt. Das heißt, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Bundesregierung eine Mitsprache haben und dass wir ein solches Gewicht deswegen auch kriegen, dass wir halt viel von unseren Inhalten auch umsetzen können. Das heißt, wir würden schon gerne dieses Land nicht nur als Opposition mit begleiten, sondern auch als Regierung mitgestalten.
Und mit wem würdet ihr denn zusammenarbeiten? Mit jeder Partei oder gibt es da klare Abgrenzungen?
Also ich fange jetzt ja schon mal bei jeder Partei, mache ich jetzt immer schon dieses mit jeder demokratischen Partei. Gehört natürlich ein Stück weit auch bei Umfragewerten mit dazu. Dann liegt es, glaube ich, jetzt nicht an uns zu sagen, mit wem würden wir denn regieren, weil wir werden, so ehrlich muss man ja auch sein, wohl sicherlich nicht den Auftrag kriegen, eine Regierung zu bilden. Dann kriegt ja immer die größte Fraktion, die dann in den Deutschen Bundestag gewählt wird. Und uns geht es jetzt gar nicht darum, mit wem wir können, sage ich mal, sondern wer eigentlich bereit ist, mit uns viel von unseren Inhalten mit umzusetzen. Wer eben bereit ist zu sagen, wir brauchen technologischen Fortschritt, wir brauchen solide Finanzen, wir brauchen aber auch Wettbewerb hier für diesen Standort. Wir müssen Deutschland wieder groß machen, wir müssen Deutschland zukunftsfähig machen. Also groß in dem Sinne, dass es zukunftsfähig ist, dass es auch, ja, und natürlich technologieoffen, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Und deswegen Digitalisierung, also einfach die Zukunftschancen auch für Deutschland nutzen und mit wem wir dann am meisten davon umsetzen können, der dann auch mit uns regieren möchte, wären wir mit dabei.
Jetzt hast du eigentlich schon dein Abschlussplädoyer abgegeben. Aber die wichtigste Frage, wo, wie und wann kann man dich denn wählen?
Also natürlich kann man mich am 26.09. wählen. Das ist der Tag der Bundestagswahl. Ich bin Direktkandidatin im Nürnberg Nord. Das heißt, da kann man mich mit der Erststimme wählen. Und ich stehe auf der, darf ich so viel Werbung machen? Ich stehe auf der Liste der FDP Bayern auf Platz 2. Das heißt natürlich, jede Stimme für die FDP als Zweitstimme ist auch eine Stimme dafür, dass ich nochmal mit in den Deutschen Bundestag kommen darf.
Vielen Dank für deine Zeit, Katja. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden auf Facebook, Instagram, WhatsApp und sage es gerne weiter und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!